Herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag. Und Machu, da ist ein Korb, da sind für die Linda einmal. Und vielleicht können wir als Gemeinde einmal, stimmt ihr an, segne sie. Wäre ja einmal schön, wenn wir das machen.
Segne sie, segne sie, segne sie, gerade jetzt in dieser Stunde. Segne sie.
Amen. Amen. Ja, wir haben ja schon im Lobpreis gesungen, lasst uns gehen im Hause des Herrn und anbeten. Und ich denke, da wird nicht nur angebetet mit Instrumente, mit Musik und mit Gesang, sondern da wird auch angebetet in dem Sinn, dass wir Gott in seine Gemeinde, in sein Haus, das Wort Gottes so verkündigen, wie es dasteht. Und das ist, was ganz, ganz toll wichtig ist. In sein Haus sollte die Freiheit sein, das Wort predigen zu dürfen, das Wort lesen zu dürfen, ohne dass wir auf die Zeit gucken, auf die Uhr gucken, dass wir schnell zu den Kochtöpfen Ägypten kommen, um wieder Fleisch essen zu können, sondern uns wirklich die Zeit nehmen, um Gottes Wort zu hören. Ich denke, das ist für uns das Allerwichtigste, was es geben tut. Wir haben gesungen, in seine Gegenwart ist Freiheit da und werden wir frei. Und gerade dann, wenn wir die Botschaft, das Wort Gottes hören, und der Heilige Geist sich zum Wort stillt, erleben wir oft Freiheiten. Und dafür müssen wir mehr und mehr beten, dass Gott in unsere Mitte diese Freiheiten wirkt. Wir sind alle, da kann sich keiner von uns, denke ich, ausnehmen, dass er irgendwie in sich selber gebunden ist, irgendwie in sich selber Dinge hat, die wo nicht ganz koscher sind, die ihn glauben, irgendwo zurückhalten, nicht wirklich in die Freiheit hineinkommen, für die Jesus Christus am Kreuz für uns gelitten und gestorben hat. Und dazu bedarf es, dass wir mehr und mehr Gottes Wort verstehen, dass wir Christus mehr erkennen und wirklich mehr in diese Freiheit hineinkommen. Amen. Ich habe in meinem Bibellese, bin ich in Chroniker gelandet und da habe ich von König Assa gelesen und das hat mich auch sehr bewegt, seine ganze Geschichte. Und das hat mich auch nicht mehr in Ruhe gelassen, so dass ich auch heute über König Assa aus dem 2. Chroniker euch gern das Wort bringen will. Wenn wir im 1. Korinther Kapitel 10, die Verse 1 bis 11 gucken, dann ist Paulus, wo er neutestamentlich die Gemeinde, die Kinder Gottes davor warnt, nicht so zu handeln wie das Volk Israel, als es aus Ägypten geführt worden ist und in die Wüstenwanderung mit ihnen unterwegs gewesen ist. Da schreibt er im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6, das soll uns als warnendes Beispiel dienen, damit wir uns nicht von Verlangen nach dem Besen beherrschen lassen, wie es in ihrer Gier taten. Und am Ende von dem Kontext in 1. Korinther 10, 11 schreibt er weiter, diese Dinge sind beispielhaft an ihnen geschehen, um uns über das Ende der Zeiten gekommen ist, als Warnung zu dienen. Und ich denke, wenn es schon damals zu Paulus seine Zeiten, wie er an die Korinther geschrieben hat, dass es bei ihnen am Ende der Zeiten schon gewesen ist, wie viel mehr wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, 2000 Jahre später, sollten wir denken, dass wir am Ende der Zeiten sind und uns darüber nachdenken, was uns Gottes Wort sagen tut oder sagen will. In Römer Kapitel 15, Vers 4 heißt es, denn alles, was zuvor geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, auf dass wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften, durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Also beides, ob es in Korinther ist, ob es in Römerbrief ist, beides ist einmal, dass wir gewarnt werden sollen, und auf der anderen Seite können wir lesen, dass wir ermuntert werden sollen und Hoffnung haben. Beides ist da, Korrektur wie aber auch Hoffnung uns zu geben und uns zu stärken. Und wenn wir in die Chronikbücher hineinschauen, ein Schreiber, der hat geschrieben, die Chronikbücher sind keine langweiligen Geschichtsbücher, sie sind eine priesterliche Interpretation der heiligen Geschichte von Adam bis zu Israels Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Sie sind für uns Gläubige geschrieben und lassen sich auf unser tägliches Leben anwenden. Und so ist es auch. Das Alte Testament, wenn wir lesen, werden wir feststellen, dass sehr viele Verknüpfungen, wenn ihr Altes und Neues schon gelesen habt, wird ihr feststellen, wie die Verknüpfungen aus dem Neuen Testament auch zusammenkommen und dass der Gott im Alten Testament nicht ein anderer Gott ist wie im Neuen Testament, sondern er ist derselbe immer noch und er ist immer noch derselbe in seiner Liebe, in seiner Gnade und in seiner Barmherzigkeit, aber auch in sein Richten und in sein Handeln, in seine Korrektur bei Menschen. Das dürfen wir auf der anderen Seite nicht ausblenden. Wir können es aus der Bibel nicht die Rosinen rauspicken und nehmen und sagen, Hurra, preis den Herrn, es geht mir gut, sondern wir müssen die ganze Bibel nehmen, so wie sie dasteht. Und wo wir auch viel daraus lernen können, das ist eben von König Asa aus dem zweiten Chronikerbuch. Zur Zeit König Asa war das Volk geistlich gefallen. Also von der Geschichte her, Israel, war es eine Zeit gewesen, zur Zeit König Asa, dass das Volk gefallen war durch Sünde, durch Götzendienst. Es gibt viel Götzendienst, falsche Altäre und die Menschen hatten sich von Gott entfernt. Und Asa, der König, der hat eingegriffen, der hat angefangen, im Volk zu wirken. Und man würde heute sagen, er ist ein Reformator gewesen. Er hat angefangen, ganz neu, dass die Gottesdienste wieder stattgefunden sind, dass Reinigung von Götzenaltäre weggenommen worden sind und dafür gesorgt hat, dass auch das Wort Gottes wieder gelehrt wurde, dass angefangen wieder worden ist, nach dem zu schauen, was wirklich Gottes Wille ist. Und mein Thema heute ist, worauf stützt du dich wirklich? Das ist die Frage, die wir uns auch selber immer wieder als Kinder Gottes stellen müssen. Auf den Weg des Glaubens, wo wir unterwegs sind. Da müssen wir uns immer wieder fragen, auf was stützen wir es? Wo nehmen wir unsere Kraft her? Auf was bauen wir? In Psalm 20,8, da heißt es, diese denken auf Wagen und jene auf Rosse. Wir aber denken an den Namen des Herrn, unseres Gottes. Und im Psalm 127, Vers 1 heißt es, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten wir umsonst, die daran bauen. Beides können wir sehen, wenn das Alte Testament von Rosse und Wagen reden tut, dann redet sie von militärischer Stärke. Wer militärische Stärke, das wissen wir heute sehr gut, wir erleben ja Kriege, wer militärische Stärke hat, der hat auch Macht. Und genau das ist er im Psalm 20,8, wo er sagen tut, dass sie sich nicht auf ihre militärische Macht verlassen sollen, sondern dass sie sich auf Gott verlassen sollen. Und wir werden das bei Asa in seiner Lebensgeschichte auch sehen. Und auf der anderen Seite, Psalm 127, wo es heißt, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Auch im Alltag, ganz persönlich, nicht nur militärisch, sondern so, wie du dein Haus bauen tust, so, wie du dein Leben gestalten willst, sagt er, wenn es du ohne Gott machen tust, baust du umsonst. Wir müssen auf Gottes Stärke, wir müssen auf Gottes Willen, wir müssen auf ihm bauen. Und das sehen wir, wo wir gleich fehlen können, weil von Asa können wir sehen, wo es bei ihm verkehrt, richtig gelaufen ist, aber auch verkehrt gelaufen ist. Also Asa, von Vertrauen zur Selbstsicherheit. Wenn wir von Asa lesen, und das möchte ich jetzt von, dass ihr das einmal seht, in 2. Korinther Kapitel 14, die Verse 8 bis 12, da heißt es, und der Kuschiter Serach zog gegen sie aus, um mit einem Heer von 1000 mal 1000 Mann und 300 Wagen, und er kam bis Maresha. Und Asa zog ihm entgegen, und sie stellten sich die Schlachtordnungen auf im Tal Zephata bei Maresha. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen kann, im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich, und in deinen Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Und der Herr schlug die Kuschiter von Asa und vor Juda, so dass die Kuschiter flohen. Und Asa und das Volk, das bei ihm war, jagten ihnen nach bis Gera. Und sie fielen von den Und es fielen von den Kuschitern so viele, dass sie sich nicht wieder erholen konnten. Denn sie wurden zerschmettert vor dem Herrn und vor seinen Herrn. Und sie trugen sehr viel Beute davon. Aber wir können hier sehen, dass Asa derselbe, das könnt ihr nachlesen für euch persönlich, 2. Chroniker, Kapitel 14, die Verse 14 bis, die Kapitel 14 bis 16, dass Asa als König geklagt hat, weil seine Heeresmacht war an die 580.000 Mann und gegen die Kuschiter waren 1 Million etwa gewesen. Und er hat sich da total machtlos gesehen und hat angefangen, Gott anzurufen, dass er ihnen helfen soll. Und sie haben es erlebt, dass Gott Hilfe geschenkt hat und dass sie die Kuschiter besiegt haben, dass sie Beute sogar weggetragen haben. Also siegreich hervorgegangen sind. Warum? Weil Asa nicht alleine losgegangen ist von sich aus, sondern weil er den Herrn angerufen hat und um Hilfe gebeten hat. Und gesagt hat, wie soll einer das machen, wenn er so wenig sind, die anderen so viel sind. Und Gott hat sich zu ihm gestellt und hat ihn gesegnet. Hat sich auf Gott verlassen und das hat ihn wirklich die Hilfe gebracht. Aber wir kennen dann in die Verse, in Kapitel 16, die Verse 2 bis 3 lesen, dass da schon wieder Asa auf andere Kräfte sich verlassen hat, schon nicht mehr auf Gott. Da ist er, hat er angefangen, andere Deals zu machen mit Menschen. Und er ist nicht mehr in Gebet gegangen, sondern hat angefangen, sich Hilfe von Menschen zu holen. Das kennen wir in 2. Korinther Kapitel 16, die Verse 2 bis 3 lesen. Da heißt es, da schickte Asa Boten mit Gold und Silber aus der Schatzkammer des Tempels und des Königshauses zum König Ben-Hadad von Syrien nach Damaskus und ließ ihm sagen, zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinem Vater soll ein Bündnis sein. Darum habe ich dir Silber und Gold geschickt. Brich deinen Bund mit König Bascha von Israel, damit er von meiner Grenze abzieht. Also wir können hier sehen, dass dann Asa nicht Gott gesucht hat, sondern sich militärische Hilfe bei ein anderes Volk gesucht hat. Und es ist schon bedenklich, wenn es dann heißen tut, dass er sogar Gold und Silber aus die Schatzkammer des Tempels genommen hat. Also da muss ein Glauben ganz schön gesunken sein, wenn er schon so weit gekommen ist, um sich militärische Hilfe von einem anderen Volk zu holen, dass er sogar im Tempel an das Gold und Silber rangegangen ist, das eigentlich Gott gehört und geheiligt war und ihn gehört hat. Also da kann ihr schon sehen, dass geistlich mit ihm was nicht in Ordnung gewesen ist. Dass er angefangen hat, nicht mehr auf Gott zu schauen, sondern angefangen hat, sich andere Hilfen und Stärken zu suchen und sogar so weit gegangen ist, dass er keine Ehrfurcht und keinen Respekt mehr gehabt hat vom Tempel Gottes. Ist was ganz Wichtiges, was wir festhalten müssen. Und Gott war darauf nicht ruhig gewesen. Gott hat auf diese Haltung von Asa reagiert. Das ist nicht ohne Folgen geblieben. Das kennen wir in 2. Korinther 16, die Verse 7 bis 8 lesen. Bis 9. Und zu jener Zeit kam Hania, der Seher, also ein Prophet, zu Asa, dem König von Juda, und sprach zu ihm: Weil du dich auf den König von Syrien gestützt hast und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, gestützt hat, darum ist der Herr des König von Syrien deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und die Libyer eine zahlreiche Heeresmacht mit Wagen und Reitern und große Menge, aber weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er sie in deine Hand. Und weiter sagt er: Denn die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt, denn von nun an wirst du Kriege haben. Also Gott wirft ihn durch den Propheten vor und sagt: Erinnerst du dich nicht, wie ich dich gegen 1 Million Menschen, Krieger geholfen habe und habe dich da rausgeholfen, habe dich den Sieg gegeben? Und was machst du? Du beraubst noch die Tempelgüter, nimmst das Gold aus dem Tempel raus, holst dir aus einem anderen Volk Stärkung, um im Krieg ziehen zu können, für die, wo dich den Anschein hast, dass sie dich zu mächtig sind. Und er sagt: Das hat Folgen für dich. Und er sagt zu ihm: Du, im Vers 9, von nun an wirst du Kriege haben. Und das können wir sehen, dass vom Alten Testament und auch vom Neuen Testament belege ich es auch, dass da, wo das Volk gegen Gott sündig geworden ist und abgefallen ist, einen Götzendienst gemacht haben und Gott zur Buße und zur Umkehr gerufen hat und die Menschen es nicht gemacht haben, hat Gott mit diesem Götzendienst, mit dieser Sünde, die Schraube noch fester gedreht. Beispiel: Die Israeliten haben ja Götzendienst gemacht. Das ist ja durchweg zu lesen, dass sie fremde Götter nachgehangen haben, dass sie einen ganz okkulten Kult gemacht haben. All diese Dinge, was ein richtiger Götzendienst gewesen ist. Und Gott hat immer zur Umkehr aufgerufen, hat immer zur Buße gerufen und das Volk hat nicht drauf gehört, hat es nicht gemacht. Nachzulesen in Jeremia, Hesekiel kennt ihr es lesen, in Jesaja kennt ihr es lesen, in Micha, in Hosea kennt ihr es lesen, wo immer wieder Gott gewarnt hat und das Volk hat es nicht gemacht. Was ist passiert? Irgendwann ist die Langmut Gottes nicht unendlich. Die Langmut Gottes hat Grenzen. Und genau an die Grenzen ist das Volk Israel gekommen. Nämlich, dass Gott gesagt hat: Ihr kehrt nicht um von eurem Götzendienst, noch habe ich euch zur Umkehr gerufen und jetzt ist Schluss. Was ist passiert? Das Volk Israel, die Bibelkenner wissen es, kamen 70 Jahre in babylonische Gefangenschaft, richtig? Aufgrund von ihren Sünden und Götzendienst. Und was war Babylonien? Das waren Götzenanbeter. Versteht ihr das? Sie haben Götzen angebetet Und weil sie davon nicht abgerückt sind, hat sie Gott unter ein Götzen in Sklaverei gebracht. Das meine ich damit, mit die Sünden, wo wir uns gegen Gott versündigen, fängt er an, die Schraube richtig zuzudrehen. Und das können wir jetzt sogar im Neuen Testament lesen. Das kennen wir im Alten Testament, die Beispiele von David. David ist ja genauso mit diesen Sünden, wo er sich gegen Gott versündigt hat, mit dieselben Sünden ist er in einer Art und Weise genauso erlebt, wo er drunter gelitten hat. Das genau, was er gesät hat, hat er auch geerntet. Das wissen wir, sein Ehebruch, was er begangen hat, seine Morde, können wir ja nachlesen, dass selbst seine Kinder sich untereinander ermordet haben, dass sein Vater bei seinen Frauen eingegangen sind, dass der Sohn es an seine Halbschwester, an den Halbbruder vergangen hat. All diese Dinge haben wir ja schon im Sinti-Gottesdienst drüber schon mal gepredigt, über Saat und Ernte. Das ist angekommen. Und genau so ist es bei Asa gegangen, dass er gesagt hat, du wirst jetzt Kriege haben, die nicht aufhören, weil du angefangen hast, da wo Krieg für dich vor die Tür gestanden hat, du dich von mich abgewendet hast und hast dich andere Hilfen gesucht. Ähnlicherweise kennen wir es auch neutestamentlich in Thessalonicher Brief sehen. Wir denken immer, das ist alles bloß im Alten Testament und Gott würde nie wieder so handeln. Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig, Gott ist gnädig. Im Neuen Testament ist nie wieder, dass Gott irgendwie was Böses macht und dass wir von unseren Sünden, von unserer Herzenshaltung keine Folgen haben. Das wissen wir, dass es ja nicht so ist. Wir erkennen, wissen ja, wenn wir 1. Korinther Abendmahl, wenn wir vorlesen, 11, dass es ja da heißt, dass viele, weil das Abendmahl nicht so gewürdigt hatten, wie es sein sollte, viele erkrankt sind und sogar gestorben sind. Wir können sehen, Apostelgeschichte, Hananias und Sapphira haben geheuchelt, haben den Heiligen Geist belogen. Was ist passiert? Beide tot umgefallen. Das muss gesagt werden, das darf gesagt werden. Das steht im Neuen Testament. Wir sollen nicht machen, als wenn sowas nicht geben tut. Wenn das nicht Gott wollte, dass wir das wissen, hätte er es nicht reingetan. In 2. Thessalonicher, Kapitel 10, die Verse 10 bis 12, da heißt es, und in allen Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, auf das alles gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern wohlgefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das sind Menschen hier im Thessalonicher Brief, wo Paulus sagen tut, die haben die Wahrheit gehört. Die haben das Evangelium gehört. Haben es vielleicht auch ein wenig verstanden, aber haben es sich nicht zu Herzen genommen. Haben die Wahrheit abgelehnt für ihr Leben und sind weiter in ihrer Ungerechtigkeit geblieben. Und Gott sagt, weil das solche Leute sind, die sowas gemacht haben, wird er sie der Lüge preisgeben. Was für eine Lüge preisgeben? Verführung. Er wird sie der Verführung preisgeben und dass sie nicht mehr zur Errettung kommen, dass sie nicht mehr das Evangelium erkennen, sondern dass sie, wie es hier heißen tut, auf das alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Das ist Gericht im Neuen Testament. Auch das steht geschrieben. Das muss und darf gesagt auch werden, dass wir mit Gott nicht spielen können und mit seinem Wort und die Botschaft, die er uns gegeben hat. Auf eine Seite ist das Evangelium so eine heilsame, frohe Botschaft und wir können uns darüber nur freuen und sehen einen liebevollen, gnädigen und barmherzigen Gott. Und auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar und deutlich es machen, dass das Wort Gottes uns es auch zeigt, dass wir damit nicht spielen können, damit nicht heucheln können, damit nicht lässig umgehen können. Jetzt haben wir Gnade, jetzt können wir machen und tun, was wir wollen. Sünde gibt es nicht mehr, weil die ist sowieso am Kreuz. 1. Johannes 1,9, wenn wir unsere Sünden bekennen, na und dann sind sie mit durch. Nein, wir sollten mit vorsichtig sein. Und gerade jetzt hier von Asa kennen wir, wenn es doch die Bibel sagt, es ist uns zur Belehrung, es ist uns zur Warnung geschrieben. Dann sollten wir es ernst nehmen und nicht sagen, na wir sind ein Christus, wir sind Kinder Gottes, das kann uns nicht meinen. Nein, jeder von uns neigt dazu, in seinem Herzen verkehrte Wege zu gehen. Neigt dazu, die Kraft Gottes erlebt zu haben und dann wieder zu anderen zu greifen, weil wir uns irgendwie daran gewöhnt haben. Da sollten wir sehr, sehr vorsichtig und wachsam sein. Wir können weiterlesen in 2. Chroniker 16,10, da heißt es, und Asa wurde ärgerlich über den Seher und legte ihn in das Stockhaus, denn es war deswegen gegen ihn erzürnt. Auch tat Asa zu jener Zeit einigen vom Volk Gewalt an. Hallo, wir können hier sehen, das Stockhaus ist nur einmal in der ganzen Bibel, steht es hier in 2. Chroniker. Es ist, dass er ihn eingesperrt hat, auf jeden Fall. Den Propheten, der zu ihm gekommen ist und ihn gewarnt hat. Den hat er weggesperrt. Und er war darüber so verärgert und bitter gewesen, dass er sogar den Volk Gewalt angetan hat. Also da war richtig jemand gewesen, in dem seine Nähe ist es nicht gut zu sein, weil du könntest richtig von dem was abkriegen. So sauer war der über das, was der Prophet ihm gesagt hat. Und deswegen sollten wir auch mit vorsichtig sein, wenn Menschen oder von die Kanzel das Wort Gottes gepredigt wird und du Gottes Wort hörst, dass du es abtust, dass du sagst, na, der Prediger passt mich nicht, der ist da sowieso doof oder der Prediger ist sowieso interessant, da soll man selber auf sich gucken. Versteht ihr, was ich meine? Wir sollten ernst nehmen, was von die Kanzel gepredigt wird. Es ist Gottes Wort. Das sollten wir nie vergessen. Guckt nicht auf Menschen. Seht nicht, ach, den Benno, den kennen wir. Sondern seht die Berufung, seht, wozu Gott was in die Gemeinde gesetzt hat. Und wie er im Alten Testament Propheten gesetzt hat, um zu seinem Volk zu sprechen, so hat er neutestamentlich heute in die Gemeinde Prediger gesetzt, die zum Volk reden. Versteht ihr das? Nimmt das ernst. Damit will ich mich nicht wichtig machen, will ich mich nicht in eine Position stellen und sagen, hört ja, was ich euch sage, sondern ich stehe unter dem Wort Gottes genauso wie jeder andere von euch auch. Gottes Wort hat die alleinige Autorität über jeden Einzelnen, der in die Gemeinde ist. Egal, was für eine Berufung er hat, egal, wo er dienen tut, egal, was er machen tut. Und da haben sich Prediger wie Älteste, Gemeindeleiter oder sonst wie sie heißen, haben sich alle unter denen zu beugen. Und ich würde mich schuldig machen, wenn ich anfangen tät, nur die Rosinen von der Bibel rauszupicken, um euch zu verkündigen, um euch zu gefallen. Niemals. Und Gott möge Gnade schenken, dass wir auch als Prediger auch immer wieder den Mut haben, das zu predigen, was uns Gott aufs Herz legt und was auch in die Bibel innen steht. Und eins kann ich euch sagen, das ist nicht immer leicht. Man hat seine Anfechtungen, man hat seine innerlichen Kriege. Wenn du Gottes Wort verkündigen tust, wenn du Gottes Wahrheit wirklich sagen tust, kann ich dir sagen, hast du Anfechtungen. Und die sind nicht ohne. Deswegen ist es auch für uns immer wieder, die im Wort dienen, aktiv sind, immer wieder auch dafür zu beten. Weil die Anfechtungen, was man hat, die sind nicht von schlechten Eltern. Das kann ich euch sagen. Wir können dann weitersehen in 2. Korinther 16, 12. Da heißt es dann weiter: Und im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa an seinen Füßen, so dass er überaus krank war. Aber auch in seiner Krankheit suchte er nicht den Herrn, sondern die Ärzte. Man nimmt an, dass das wahrscheinlich Heilungsbeschwerer gewesen sind. Also er hat in seiner Krankheit nicht Gott gesucht und Gott gefragt, was ist vielleicht bei mir nicht in Ordnung, dass ich jetzt so krank geworden bin, weil davon kann man ausgehen, wenn es auch nicht ganz klar zu lesen ist, aber wenn man diesen Text liest, da heißt es ja auch, dass er nicht den Herrn suchte, sondern Ärzte. Also man kann sehen aus diesem Text raus, dass Gott Krankheit auf sein Leben gelassen hat, um dass er zum Nachsinnen, zum Nachdenken kommt. Aber er hat sich Ärzte gesucht, er hat nicht Gott gesucht. Darf man das neutestamentlich in die Gemeinde predigen? Ja, unbedingt. Die Bibel gibt davon Zeugnis im Alten Testament, zum Beispiel in 2. Chroniker Kapitel 26, die Verse 16 bis 21, wo König Usia einen Aussatz gekriegt hat durch seinen Stolz, oder Miriam, die Schwester von Mose, die rebelliert hat und auch einen Aussatz gekriegt hat, oder König Joram, 2. Chroniker, Kapitel 21, die Verse 12 bis 19, ist auch krank geworden, und wie wir auch vorhin gehört haben, 1. Korinther, Kapitel 11, wo einige krank geworden sind, sogar gestorben sind. Gott lässt Dinge in unserem Leben zu. Und wir, wenn ihr 2. Chronik Kapitel 26 von König Usia zum Beispiel lesen tut, oder in Kapitel 21, da könnt ihr klar lesen, dass Gott diese Krankheit sendet. Weil es ja immer heißt, Gott sendet keine Krankheit. Nein, Gott hat Krankheit gesendet, um Menschen zurechtzubringen. Also, nicht, dass man jetzt sagt, Ärzte zu suchen wäre falsch. Nein, das will man damit nicht sagen. Aber wenn was ist in einem Leben, wo Krankheit ist, als allererstes zu Gott zu gehen, sich vor ihm zu beugen und nachzufragen, was in seinem Leben nicht in Ordnung ist, dass Gott diese Krankheit zulässt. Das ist wichtig, dass wir es machen. Bloß müssen wir aufpassen, dass wir da nicht zu tief jetzt reingehen und ständig warum, warum, warum fragen und keine Antwort kriegen und uns dazu total verrennen, sondern wenn wir uns vor Gott beugen, ihm fragen, gibt Gott eine Antwort, wenn es wirklich von ihm ist, dass er uns auf was aufmerksam machen will. Aber wenn wir es nicht hören, dann sollten wir uns da drin nicht zu doll vertiefen. Wir kriegen nicht immer Antworten auf unsere Fragen. Es geschehen oft Dinge im Leben von Menschen, die krank werden und wir nicht verstehen können. Menschen sterben. Wir wissen nicht, warum sie so früh schon gestorben sind oder warum sie gestorben sind. Wir kriegen nicht immer die Antworten. Aber eins wissen wir hundertprozentig, dass Gott im Römerbrief gesagt hat, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten mitwirken wird. Das sagt sein Wort. Und wir müssen auf die Verheißungen schauen. Gott meint es gut mit uns. So schnell sind wir mit Fragen, mit Gedanken da, wo wir uns so verrennen können, wie in einen Irrgarten, wo wir nicht mehr hinten und vorne wissen, aber total gedrückt und fertig sind, uns nicht wohlfühlen. Das ist der größte Fehler, den wir machen können. Sondern wenn wir keine Antwort kriegen, dann schau auf Gottes Verheißungen und schau, dass Gott gut und gerecht ist, dass Gott voller Liebe ist, dass wir die Dinge nicht einordnen und verstehen können. Darunter beuge ich mich dann. Also, auch von König Asa war es so gewesen, dass er eben sich als allererstes Ärzte, noch wahrscheinlich okkulte Ärzte, die mit Heilungsbeschwerungen versucht haben, ihn zu heilen, statt den Herrn zu suchen. Also Ärzte, Therapien, Medikamente, das ist alles gut. Darunter, mit Gebet, kann auch Gott helfen. Oft geht er mit uns diesen Weg. Und den segnet er auch und hilft auch. Aber es ist letztendlich alles in Gottes Hand. Wir dürfen da nicht fatalistisch sein, habe ich auch gelernt, erst einmal das Wort, sondern demütig. Fatalistisch heißt, es passiert eben, wie es passiert. Nein, das ist wie sich den Schicksal zu ergeben. Sondern wir sind im Glauben und da sage ich, ich vertraue darauf, dass mein liebender Vater alles in seiner Hand hat. Wir sollten immer mit Gebet darauf reagieren. Und ich komme auch jetzt gleich zum Schluss. Wir kommen zum Letzten. Wir können sehen, die Selbstsicherheit, die bei Asa gewesen ist. Zuerst hat er sich von Gott helfen lassen, dann hat er angefangen, selbst die Dinge in die Hand zu nehmen und sich selbst nach Möglichkeit suchen, wie ihm geholfen wird. Er hat sich auf seine eigenen Beine gestellt und hat nicht angefangen zu beten und Gott zu suchen. Davor warnt auch das Neue Testament. In 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 heißt es, wer sich dünkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Genau das kann uns in neutestamentlich ist es niedergeschrieben. Genau das kann uns passieren, dass wir stolz sind, dass wir meinen, wir stehen, wir fallen nicht. Letztendlich sind wir alle in Gottes Hand. Er ist derjenige, der in unserem Leben wirkt. Er ist derjenige, der das Wollen und Vollbringen in unserem Leben schenkt. Er ist derjenige, der im Glauben mit uns angefangen hat und uns zum Ziel bringt. Wir selber werden es nicht schaffen. In Jakobus Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 17, da heißt es, nun zu euch, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die Stadt und in die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer also weiß, was richtig ist, der tue es und tut es nicht, für den ist es Sünde. Also das ist Neues Testament. Das ist nicht Altes Testament. Das ist Neues Testament. Wo er sagt, na du gehst los, machst deine Geschäfte, du überlegst, wie du was machen tust. Er sagt und warnt davor, so selbstsicher in dich selbst zu sein und zu sagen, wenn der Herr es will, wenn der Herr Gelingen reinschenken will, dann will ich es tun. Ich will mich unter Gott beugen und ich will ihn all meine Wege anbefehlen, dass sie gut werden und das, was nicht gut ist, sein zu lassen. Punkt. Keine Diskussion, kein Überlegen. Und doch immer wieder Kampf. Also, wir würden das in eine Form von heute sagen, ich krieg mein Leben schon hin. Oder ich weiß, wie man Geld verdient. Oder ich komme auch ohne Hilfe aus. Das sind die Slogans, die selbstsichere Menschen haben. Selbstbewusstsein brauchen wir nicht als Kinder Gottes, sondern wir brauchen Gottesbewusstsein. Selbstbewusstsein ist weltliches Denken. Gottesbewusstsein ist biblisches Denken. Versteht ihr das? Und ich glaube, jeder von uns kennt das, der länger unterwegs mit dem Herrn ist, dass er das erlebt hat, dass Gott einen gebrochen hat. Wenn wir nicht gebrochen werden, werden wir uns nicht auf den Herrn schmeißen. Werden wir von unserem eigenen Weg, von unserer eigenen Stärke, von unserem eigenen Handeln und Denken nicht ablassen. Ich habe es so erlebt und ich weiß, dass es etliche von meinen Geschwistern, mit denen ich mich unterhalten habe, genauso erlebt haben. Und wir können dankbar sein Gott gegenüber, dass er sich mit so viel Mühe mit uns abgibt. Wir sind oft so widerspenstig, so hart. Wir sind echt, so gegen Gott handeln wir oft, weil wir uns nicht beugen wollen. Wir wollen nicht das außer Hand geben, was wir selber in die Hand haben. Und Gott muss uns brechen, um loszulassen. Und in seiner Gnade können wir dafür danken. dass er so treu an unserem Leben ist, uns von uns nicht ablässt. Wir hätten uns schon lange umgedreht und hätten gesagt, mit dem kannst du nichts anfangen, den lasse ich. Der will sich nicht helfen lassen, dann soll er mal zusehen, wie er langkommt. Der wird schon sehen, was er davon hat. Macht Gott nicht mit seinen Kindern. Ist das nicht wunderbar, so einen Gott zu kennen? In Jeremia 17,5 heißt es, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und dessen Herz von Herrn weicht. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürren Wüstenboden, im salzigen Land, wo niemand wohnt. Haben wir doch immer die Cowboy-Filme gesehen. Wenn die in der Salzwüste gewesen war und Durst gewesen war, aus ihrer Feldflasche kein Trinken mehr und fast dahin verreckt worden sind. Kennt ihr das? Ich kenne noch solche Western. Und dann können wir ein bisschen nachvollziehen, was es wirklich heißt, in der Wüste zu sein, wo trocken ist, ganz im Gegenteil, wo es salzig ist, du durstig bist und nichts zum Trinken hast. Dein Lebensgeist geht dahin, du verwelkst, du gehst ein. Das Bild zeigt uns hier Gott in diesem Bild und er zeigt, so bist du und wirst du, wenn du dich auf Menschen verlässt. Wenn du dich auf deine Stärke verlässt, so wird es dich am Ende als Kind Gottes auch gehen. Und schau, was er sagen tut in die Verse 7 bis 8, da sagt er, gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln am Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn die Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor der Dürre, ja. Er trägt immer seine Frucht. Wie wunderbar ist das? Er sagt, der, wo beim Herrn gepflanzt ist, der seine Fühler ausgestreckt hat und fest gewurzelt ist in Christus, der wird sich vor Dürre, der wird sich vor schlechte Zeiten, der wird sich vor Widerstände nicht fürchten. Ganz im Gegenteil, er wird blühen, er bringt trotzdem in diese Schwierigkeiten, in der ihr Leben tut, bringt er Frucht hervor. Er ist lebendig, weil er am lebendigen Wasser gepflanzt ist. Ist das nicht wunderbar? Und wenn uns Gott solche Bilder von Asa zeigt, auf eine Seite, wo er gottesfürchtig gewesen ist, ein Reformator gewesen, an Gott geglaubt hat, angefangen hat, in sein Reich als König wieder das Wort Gottes aufblühen zu lassen und Gottesdienste eingerichtet wieder hat. Wirklich ein Reformator. Das erinnert uns doch, als wir uns bekehrt haben. Als wir angefangen haben, Gottes Wort in unserer Mitte zu erleben, Gottes Wort in mein Leben zu erleben, wie ich erlebt habe, Jesus Christus ist mein Herr, am liebsten rausgeschrien, rausgelaufen hätte, dass es die ganze Welt hätte, unser Herr Jesus Christus lebt. Und ruckzuck können wir davon ablassen und können wieder eigene Wege gehen, können wieder anfangen, ganz menschlich zu werden. Und davor soll uns Gott bewahren. Gott will uns segnen, jeden Einzelnen von euch. Er möchte, dass ihr weiter eure Wurzeln in Christus habt und aus diesen Wurzeln raus stark wird, Freude habt, dass es euch im Glauben wirklich gut geht. Und gut gehen heißt nicht meine Umstände, alles ist easy, alles ist gut, sondern an die Umstände nicht gemessen, sondern an Christus gemessen, dass es dich gut geht. Und das brauchen wir, diese Stärke brauchen wir. Amen. Amen. Möge der Herr Gnade schenken, dass das mehr und mehr in unserem Leben auch so ist. Auch was unsere ewige Errettung zu tun hat. Die kennen wir nicht, wo wir jetzt bekehrt sind, darauf Acht geben. Na, ich muss aufpassen, dass mein Konto gegenüber Gott, wo er auf Null gekommen ist, nicht zu doll ins Minus gerät. Nein, unser Konto, dafür hat Gott gesorgt, bleibt voll. Und nicht, weil du so gut bist, nicht, weil du so viel Werke tust und auf diesem Konto einbezahlst, sondern weil er für dich bezahlt hat am Kreuz von Golgatha. Amen. Amen. Der Herr segne euch. Ich bin doch zum Schluss gekommen, wäre noch einiges. Lasst uns zusammen einmal noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du durch dein Wort redest, dass du durch deinen Geist wirkst, Herr, und du zeigst uns in deinem Wort so viele Beispiele, Herr Jesus, Herr, wo Männer und Frauen einen Weg gehen, Herr Jesus, wo sie erst himmelhoch jauchzend sind dir gegenüber und doch immer wieder eigene Wege hineinfallen, Herr Jesus, auf eigene Stärke, auf andere Mittel zugreifen, statt sich vor dir zu beugen und nach dir zu fragen und auf deine Hilfe zu warten, Herr. Und ich bitte dich, Herr, dass du in unserem Leben wirkst, Herr, dass wir solche Männer und Frauen sind, Herr Jesus Christus, Herr, die tief verwurzelt in dir sind, Herr, die ihre Stärke von dir nehmen, Herr Jesus, die ihre Hoffnung aus deinem Wort nehmen, Herr Jesus, die sich auf deine Verheißungen, auf dein Wort hin verlassen, Herr Jesus, und nach dir Ausschau halten, egal was in unserem Leben ist, was sich bewegt, Herr Jesus, dass wir auf dich gucken. Hilf uns einfach dabei und danke, Herr, dass du uns bei die Hand nimmst, dass wir in deiner Hand sind, uns niemand da hinausreißen kann, Herr Jesus, sondern du leitest und führst und hilfst und bringst unser Leben zurecht. Dafür preise ich dich und danke ich dir, Herr. Amen.
Amen.
Amen.